»Wenn du uns in den Weg treten willst«, warnte er sie, »solltest du bereit sein zu kämpfen und nicht nur zu schreien. Wir gehen jetzt nämlich durch diese Tür.« Der widerliche rote Mund der Harpie bewegte sich wieder, aber diesmal stülpte sie die Lippen zu einem höhnischen Kuss vor. Dann sagte sie,
»Deine Mutter ist allein. Wir werden ihr Albträume schicken und sie mit unseren Schreien im Schlaf schrecken.«
Will reagierte nicht, denn aus dem Augenwinkel beobachtete er, wie sich Lady Salmakia vorsichtig an dem Gesims entlang bewegte, auf dem die Harpie saß. Ihre Libelle, deren Flügel vor Unruhe vibrierten, wurde von Thialis gehalten. Dann geschah zweierlei. Die Lady griff die Harpie an und suchte nach einer Gelegenheit, ihr die Sporen in die schuppigen Beine zu stechen, und gleichzeitig ließ Thialis die Libelle losfliegen. In kürzester Zeit drehte sich Salmakia, sprang vom Stein direkt auf ihr blauschillerndes Flugtier und flog davon. Die Reaktion der Harpie folgte auf dem Fuß. Ein Schrei, noch viel lauter als der erste, zerriss die Stille, und dazu schlug sie so heftig mit ihren dunklen Flügeln, dass Will und Lyra den Wind zu spüren bekamen und wankten. Aber sie blieb auf dem Gesims sitzen, auch wenn ihr Gesicht vor Zorn dunkelrot anlief und ihr Haar wie die Schlangen eines Gorgonenhauptes abstand. Will zog an Lyras Hand und beide versuchten, die Tür zu öffnen. Außer sich vor Wut schlug die Harpie erneut nach den Kindern und wich erst zurück, als Will das Messer gegen sie richtete. Die Gallivespier griffen sie erneut an, schossen nahe an ihr Gesicht heran und flüchteten sofort wieder. Zwar gelang es ihnen nicht, mit den Sporen zuzustechen, aber die Harpie geriet durch ihre Angriffe so sehr durcheinander, dass sie nur ungeschickt mit den Flügeln schlug und beinahe von ihrem luftigen Sitz gefallen wäre. »Thialis, Salmakia, genug!« rief Lyra. Die Spione wandten sich ab und flogen hoch über den Köpfen der Kinder. Andere dunkle Halbwesen tauchten im Nebel auf, und der Schrei von Hunderten weiterer hallte vom fernen Ufer herüber. Die erste Harpie schlug die Flügel, schüttelte das Haar, streckte erst das eine, dann das andere Bein und zeigte die Krallen. Sie war unverletzt geblieben, wie Lyra sogleich bemerkt hatte. Die Spione kreisten eine Weile, kehrten dann zu Lyra zurück, die beide Hände für sie ausgestreckt hielt. Salmakia verstand, warum Lyra sie zurückgerufen hatte. »Sie hat recht«, sagte sie zu Thialis. »Wir können die Harpie aus irgendeinem Grund nicht verletzen.« Lyra wandte sich wieder an das Fabelwesen. »Hast du einen Namen?« Die Harpie breitete die Flügel aus, und sogleich wehte die Reisenden ein ekelerregender, schier den Atem nehmender Gestank von Fäulnis und Verwesung an.
»Niemand!«
schrie sie. »Was willst du von uns?« fragte Lyra.
»Was könnt ihr mir geben?«
»Wir könnten dir erzählen, woher wir kommen und wo wir überall gewesen sind. Das wäre vielleicht unterhaltend für dich. Wir haben auf dem Weg hierher erstaunliche Dinge gesehen.«
»Ah, du bietest mir an, eine Geschichte zu erzählen.«
»Wenn dir das gefiele, ja.«
»Vielleicht will ich das ja tatsächlich. Und was verlangst du dann dafür?«
»Dann solltest du uns durch diese Tür lassen, damit wir den Geist suchen können, wegen dem wir die ganze Reise auf uns genommen haben, wenn du so freundlich wirst.«
»Versuch es einmal«, forderte niemand sie auf.
Und durch Angst und Qual hindurch ahnte Lyra, dass sie gerade ihr Trumpfass ausgespielt hatte. »Oh, sei vorsichtig«, flüsterte Salmakia. Doch Lyra eilte im Geist schon durch die Geschichte, die sie in der vergangenen Nacht erzählt hatte, stellte hier etwas um, improvisierte dort etwas hinzu, strich dieses und ergänzte jenes, Eltern Tod, Familienschatz, Schiffbruch, Flucht. »Also«, sagte sie und versuchte, sich in Erzählstimmung zu bringen, »alles begann, als ich noch ein Baby war. Mein Vater und meine Mutter, der Herzog und die Herzogin von Abington, waren unvorstellbar reich. Mein Vater gehörte zu den Ratgebern des Königs, und so hatte er den König oft zu seinem Gast. Sie gingen dann in unseren Wäldern auf die Jagd, Unser Schloss war das größte in ganz Südengland. Es hieß, die Harpie stürzte sich ohne Warnschrei und mit ausgestreckten Krallen auf Lyra. Das Mädchen konnte sich gerade noch ducken, dennoch streifte eine Kralle seine Kopfhaut und riss ein Büschel Haare aus.
»Lügen! Lügen!«
schrie ihr die Harpie entgegen. Sie flog einen Bogen und zielte dann direkt auf Lyras Gesicht. Will zog sein Messer und stellte sich vor seine Freundin. Niemand wich dem Messer im letzten Augenblick aus. Dann schleppte Will die völlig verstörte und vom herunterrinnenden Blut halb blinde Lyra bis zur Tür. Die Gallivespier waren plötzlich verschwunden. Schon stürzte sich die Harpie erneut mit hasserfülltem Geschrei auf Lyra.
»Lügen! Lügen!«
Ihre Stimme schien von überall her gleichzeitig zu ertönen. Der Schrei prallte als gedämpftes und verzerrtes Echo von der Mauer zurück, so dass das Wort Lügen und der Name Lyra wie ein und dasselbe klangen. Will hielt das Mädchen an sich gepresst und schützte es mit vorgebeugter Schulter. Deutlich spürte er, wie seine Freundin zitterte und schluchzte. Dann stieß der Junge das Messer in das verwitterte Holz der Tür und schnitt im Handumdrehen das Schloss heraus. Mehr stolpernd als gehend gelangten er und Lyra ins Reich der Geister und mit ihnen die beiden kleinen Spione, die plötzlich wieder mit ihren Libellen aufgetaucht waren. Hinter sich hörten sie die Schreie der Harpie, auf die immer neue Schreckensvögel vom nebelverhangenen Ufer antworteten.